bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge Kein bisschen Totenstill. Wir nähern uns mit großen Schritten der Sommerpause, aber keine Sorge, diese Folge gibt's noch und eine nächste wird's auch noch geben, bevor wir uns dann in unsere Sommerferien verabschieden. Und das passt ja thematisch sehr gut, eine große Hitzewelle, die auf uns zurollt. Ich habe hier ganz mutig die Terrassentür noch offen. Ich werde sie wohl bald schließen müssen, schätze ich, bei den Temperaturen, die heute kommen. Lieber Volker, ich erreiche dich wie immer zu Hause und höre gerade, gießt dir, glaube ich, noch ein Tässchen Kaffee ein.
Ja, guten Morgen zusammen oder hallo zusammen. Hallo, liebe Jessie. Ja, und das Kaffee muss sein, ne? Und vor allen Dingen, wenn man das Thema Tasse ja sowieso gerade so fokussiert, dann kann das Kaffee nicht schaden.
Also, wer uns auf Instagram folgt, der wird wissen, wir haben aus unserer Drohung ernst gemacht. Es gibt tatsächlich die ersten Kein bisschen Totenstill-Podcast-Tassen. Und Leute, die gibt's nicht zu kaufen. Es gibt keinen Shop, wo ihr die käuflich erwerben könnt. Nein, ihr müsst dafür nur eins tun. Ihr müsst uns eure Fragen schicken, die wir hier im Podcast beantworten. Und kleiner Spoiler vorweg, das habt ihr tatsächlich auch schon getan. Freuen wir uns sehr drüber und werden wir im Laufe dieser Folge auch noch drauf eingehen. Also ich sag mal so, die erste Tasse macht sich dann auf den Weg. Aber zuerst mal, wie wir das immer machen am Anfang der Folge, mal kurz Revue passieren lassen, wie so deine letzten Wochen waren. Du warst ziemlich viel unterwegs. Auf einer Messe warst du und lustigerweise zeitgleich war eine andere große Messe, die Bestatter sehr beschäftigt. Nimm uns mal mit, was war da los?
Ja, wir hatten zeitgleich einmal die Interschutz in Hannover. Das ist eine Messe, da geht es sich um, ja, wie das schon sagt, Bevölkerungsschutz, Menschenschutz, alles, was mit Schutz zu tun hat, halt Feuerwehren, Katastrophenschutz, Amt für Bevölkerungsschutz, alles, was Rang und Namen hat, ist darum gesprungen. Und dann gab es in Düsseldorf gleichzeitig, aber das war am Wochenende, die BEFA. Die BEFA ist die Bestatterfachmesse. Da trifft sich alles, was rund um Bestattungen interessiert ist, wer da drin arbeitet, Händler, alle treffen sich da. Und das ist mehr so, ja, erstens mal Kontakte knüpfen, pflegen, ja, und dann mit den Kolleginnen und Kollegen quatschen, weil es so Neues gibt, ne? Eigentlich immer sehr interessant.
Ist das auch eine Messe, wo wir Normalsterbliche hingehen könnten? Aber, oder ist das eher nicht so interessant?
Ich glaube, für Normalsterbliche ist das weniger interessant. Du siehst Urnen, Särge, Hilfsmittel, ne? Da kann man ja so eigentlich auch gar nichts mit anfangen. Ne? Ja. Und vertrieben wird ja sowieso nur an Berufsgruppen. Ne? Also muss da schon ein Gewerbe haben, da jetzt hinzugehen und sagen, ach, der Sarg ist aber schön, den kaufe ich mir, das wird wohl so nicht passen. Ne?
Ja, ich betreue ja so ein bisschen unseren Instagram-Kanal und da folgen wir natürlich auch etlichen Institutionen, die hier in Deutschland mit dem Thema Bestattung befasst sind und unter anderem auch denen, die die BEFA organisieren. Das war schon ganz spannend zu sehen, da war viel los auf dieser Messe. Mhm. Und du sagst es ja auch, die findet nur alle, was hast du gesagt, 4 Jahre statt?
Nee, 5. Die Interschutz alle 4 und die BEFA alle 5 Jahre. Ja. Ne? Wobei dann auch mehrmals im Jahr, das nennt sich dann BEFA-Forum, dann Hamburg, Leipzig, jetzt demnächst irgendwann Salzburg, da gibt es die nochmal in kleinerer Form. Und da tümmel ich mir auch ganz gerne mal rum. Ne?
Trotzdem hast du dich für die Interschutz entschieden, auch aufgrund deines Engagements für Deathcare. Wie ist da im Moment die Situation bei euch? Also aktuell liegt, glaube ich, nichts an. Wir haben in der letzten Folge noch mal über den, ich glaube, es war der Ebola-Ausbruch im Kongo gesprochen. Ist aber jetzt weiter nichts draus geworden erstmal, ne?
Nee, über Deathcare nicht, weil man muss ja überlegen, im Kongo ist ja auch, herrschen ja auch bürgerkriegsähnliche Zustände. Und dann ist Deathcare, weil ja eine humanitäre Hilfsorganisation ist, in der Regel raus wegen den Versicherungen und alles. Ne? Und ein Feuerwehrmann oder Polizist, wenn es passiert, dann opfert er natürlich sein Leben für Lebende und für Tote. Ja. Sein Leben zu opfern, wäre mal total hirnrissig. Ja. Ja. Und von daher machen die das nicht. Ne? Weil Anfragen und Angebote machen wir immer, aber das Angebot nicht finanzieller Art, sondern wir bieten unsere Dienste an. Und über die Firma, die ich habe, Dead Body Management Training, mache ich das auch so. Aber das ist eine andere Liga, weil ich ja hingehe und die Leute vor Ort trainiere. Mhm. Ne? Und bei Deske ist es ja so, wir rücken damit ein paar Mann an und übernehmen dann auch die Arbeit. Das kannst du aber nicht überall machen. Ne? Und der BDB-Notfallteam macht das auch so. Aber national unterstützen wir denn zum Beispiel THW, Militär, Polizei, bei Großschadenslagen. Man sagt immer Massenanfall vom Tote. Da sind beide Organisationen und Vereine für zuständig. Ne? Und da haben ja Hilfskräfte so wenig mit zu tun, weil die haben ja ganz andere Aufgaben.
Ihr hattet einen eigenen Stand auf dieser Messe, auf dieser Interschutz, was ich schon spannend finde, weil man bei dieser Messe ja, wie du es vorhin schon gesagt hast, ja eigentlich eher über das Retten spricht. Also wir reden da also in der Regel ja über Menschen, deren Leben gerettet werden soll. Das ist bei euch eben nicht Kern der Aufgabe, sondern bei euch geht es darum, Verstorbene, die in Krisenlagen, bei Naturkatastrophen, wo auch immer, dort ums Leben gekommen sind, verschüttet sind oder sonst was, zu bergen und diesen Toten einen würdevollen Abschied zu ermöglichen oder besser gesagt den Angehörigen den würdevollen Abschied zu ermöglichen. Wie kam das an? Also ich habe das gesehen, wir hatten es auf Instagram auch geteilt, ihr hattet einen großen Stand, ihr wart viele Leute da. Mit was für Fragen sind die Menschen auf euch zugekommen dort?
Also ich kann dir sagen, dass rechts und links nicht schlecht gestaunt haben. Bei uns waren die Stände immer rappelsvoll. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ja viele Gemeinden, Kommunen, Städte, aber Organisationen teilweise gar nicht wussten, dass es uns überhaupt gibt und welche Arbeit wir übernehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind da offene Türen eingerannt. Wie viele Kontakte da ausgetauscht worden sind, da haben wir noch Wochen mit zu tun, alle Kontakte anzuschreiben, Terminierungen zu machen. Also das war schon Wahnsinn. Hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Ne? Dann Aufbau war Sonntag, Samstag bin ich angekommen, Sonntag Aufbau, Montagmorgen ging das los und von Montag an versprochen bis Freitagnachmittag ein Gespräch nach den anderen gehabt. Professoren, Landräte, Organisationen, also nicht nur ich, ne? Das ging meinen Kolleginnen und Kollegen genauso. Ne? Wir waren nur uns am Vorstellen und die Tätigkeiten. Also anscheinend gibt es auch den Bedarf dafür, was mich ein bisschen gewundert hat, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber da zeichnet ja auch irgendwie die Gesellschaft wieder. Ne? Mit Krankheit, da wird viel gemacht, aber sobald es sich um Tod geht, ja, dann kommt großes Schulterzucken. Das spiegelt sich eigentlich überall immer so wieder. Ne? Und ich glaube, wir kriegen noch sehr viel zu tun, zumindest was Schulungen, Weiterbildungen angeht, Vorträge angeht. Also da wird richtig einiges auf uns zukommen. Was mich persönlich freut, damit man mal diesen Beruf, diesen wunderbaren Beruf aus der dunklen Ecke rauskriegt und mal wirklich zeigen kann, dass wir auch ganz andere Dinge können. Ne?
Also wenn du sagst, da sind Kommunen und Städte direkt auf euch zugekommen, das geht wahrscheinlich auch darum, dass die euch oder euren Kontakt dann in ihre Notfallpläne mit einbauen, ne?
Ja, also es sind einige Krisenstäbe, die gesagt haben, wie das gehen würde, dass wir damit reinkommen, zumindest erst einmal in die beratende Tätigkeit, weil denen auch klar ist, jeder weiß, dass das passieren kann, aber wenn es dann soweit ist, musst du es ja relativ schnell auch umsetzen können, ne? Und da sind einige Krisenstäbe, die unbedingt, und das geht bis hoch in die Spitze, ne? Also ich rede jetzt hier nicht von einem Dörfchen oder so, sondern ich rede von Ländern, ne? Und auch vom Bund. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich schon sprachlos. Ne? Der Bundesamt für Bevölkerungsschutz, ich weiß gar nicht, wie viele Gespräche wir da vor Ort geführt haben. Das war hochinteressant.
Ja, jetzt hatte ich nach der Messe der normale Alltag hier im Bestattungshaus wieder. Und ich habe das ja vorhin am Anfang schon gesagt, jetzt kommt der Sommer, jetzt rollt die erste Hitzewelle auf uns zu. Ich fand es sehr spannend, weil ich mich gestern noch ausgetauscht habe mit einer befreundeten Trauerrednerin. Die sagte noch so, ja, also der Juni ist ja tendenziell eher, also kann durchaus auch mal ein ruhigerer Monat sein, aber sagte sie so, mal abwarten, das Wochenende wird ja heiß. Mal gucken, was dann so passiert, ob dann doch noch der ein oder andere, ich sag mal, Auftrag bei ihr auf dem Tisch landet. Kannst du das bestätigen? Ist das sowas so, oh, das Wetter schlägt um, jetzt könnte wieder mehr los sein bei uns?
Ja, klar. Hat aber damit zu tun, dass die Leute, die gehen raus, überanstrengen sich, fangen an zu joggen. Das sind durchaus nicht nur ältere Leute. Ne? Fangen an zu joggen, übertreiben das natürlich ganz kräftig. Ne? Und dann sagt der Kreislauf, und tschüss, der fährt dann runter wie ein Computer. Ne? Und dann sind wir halt wieder auf den Plan gerufen. Wobei ich immer wieder feststelle, wenn ich dann so bei den Leuten bin, Ich muss sogar den Leuten manchmal sagen, sag mal, warum trinkst du nichts? Ne? Die sehen das schöne Wetter, da kommt Vitamin D. Ne? Und dann, die sehen halt nur den Sonnenschein, aber die Gefahren halt nicht. Und ich rede jetzt noch nicht mal von UV-Strahlung, sondern ich rede tatsächlich von Überanstrengung. Und achte mal drauf, je heißer es wird, umso aggressiver werden die Leute auch. Ne? Die ersten 2 Tage ist das wunderschön, dann liegen die da in der Sonne und lassen sich brutzeln wie so ein Hähnchen. Aber dann wird es auch, das merkst du beim Autofahren, du merkst das überall. Und dann haben die die Klimaanlage an, so weit runtergeballert, wie es nur eben geht. Dann steigen die aus, dann kriegen die schon wieder einen vom Ballon. Also ich muss sagen, ich wundere mich immer wieder. Wir haben dann immer gut zu tun, weil ich natürlich auch ein bisschen bedauere, weil das wäre mit ein bisschen Trinken, mit ein bisschen Ruhe, wird das schon geregelt. Ne? Wenn es zu heiß wird bei uns im Betrieb und wir haben nicht viel zu tun, dann machen wir den Betrieb zu. Dann sagen wir zu den Leuten, geht nach Hause. Was willst du denn jetzt im Büro? Da bringt ja nichts.
Und aus deinem langen Erfahrungsschatz heraus, gab es da mal so Fälle, wo du gesagt hast, ach, das ist doch jetzt nicht wirklich wahr. Der hat sich da jetzt einfach stumpf in der Hitze oder wegen des Wetters komplett überarbeitet und jetzt liegt er hier bei mir auf dem Tisch.
Ja, das Beste habe ich mal gehabt. Dann ist einer in den Pool gesprungen und Körper rein. Ja, und dann war er das auch schon. Ne? Dann hat die Pumpe gesagt und Schuss. Die melden sich dann ab. Ne? Und ja, das ist so leichtsinnig manchmal, wo ich dann so denke, ja sag mal, hast du nichts anderes zu tun? Ne? Jeder weiß, dass das uncool ist. Das hieß aber auch hier mit den Flüssen und Seen, wie viele Tote wir da haben. Diese Überschätzung, der Körper fährt dann alles runter, weil es so heiß ist. Und der Körper weiß schon besser, was er tut, als wir. Ne? Und sag schon, dann gehen die da rein, überschätzen sich. Ja, und dann war es dann auch schon. Ne? Dann geht es dann dem Ende entgegen.
Wie ist das? Also ich kenne das ja von mir als Nachrichtenredakteurin und Sprecherin, dass ich das vor allen Dingen auch in diesen Monaten dann öfter hatte, damals, als ich noch in Bremen gearbeitet habe, dann kam immer diese Meldung rein, oh, da wird wieder ein, weiß ich nicht, ein 34-Jähriger gesucht, der ist irgendwie abends nochmal in den Baggersee und ist irgendwie aus irgendeinem Grund, plötzlich hat sich die Freundin gemeldet, der taucht nicht wieder auf.
Ja.
Wann werdet ihr gerufen eigentlich?
Ja gut, da muss ja jetzt erstmal, wird ja logischerweise in erster Linie die Hilfskräfte gerufen, Feuerwehren, Rettungsdienst, Polizei, Suchstaffeln, DLRG und was alles so dazugehört. Und das ist ja auch viel wichtiger. Dann in der Regel, wenn einer über 10 Minuten nicht auftaucht, da kann man sich an allen 10 Fingern ausrechnen, was passiert ist. Wenn der Körper jetzt am Grund liegt, dann werden die den auch so schnell nicht finden. Aber irgendwann fangen ja die Gase an, den Körper wieder nach oben zu treiben. Ne? Wenn ein stilles Gewässer ist, dann kommen da auch wieder. Viel gefährlicher ist er mit den Flüssen, weil die sind dann unter Wasser, treiben dann mit der Strömung und man weiß nie so genau, wo sie wieder auftauchen. Ne? Wir haben hier ein relativ kleines Flüsschen, die Ruhr schimpft sich das Flüsschen. Und selbst da haben wir das schon drin gehabt. Es ist in eine aus Versehen reingefallen. Aber etliche Orte weiter, ja, und hier haben wir ihn dann rausgezogen. Ne? Und die Gefahr, die dann da wiederum ist, die Strömung sorgt dafür, dass der Körper gegen Holz treibt, Steine und. Das sieht dann schon sehr massiv aus, wenn man die Körper dann da rausholt. Ne?
Also die haben dann einfach große Schäden.
Ja, klar. Weil die Haut weicht ja auf. Ist ja auch logisch, setze ich mal eine Stunde in der Badewanne, dann weiß, wovon ich rede. Ne?
Oh Gott, ja.
Und wenn dann natürlich irgendwie ein Stein am Ufer oder irgendwas Spitzes, ja, dann war das schon. Ne? Dann hast du eine Katsche nach der anderen. Ne? Und die sehen manchmal schon ziemlich wüst aus. Und dann muss man ja erstmal gucken über das Institut der Rechtsmedizin. Ist das jetzt postmortem passiert oder prämortem? Also vor dem Tod oder danach? Weil wenn er vor dem Tod ist, ja entweder fies gefallen oder hat er noch einen Kopf gekriegt. Man weiß es ja nie. Ne?
Das ist gar nicht so leicht rauszukriegen, kann ich mir vorstellen.
Nee. Also die Institut für Rechtsmedizin, die kommen da schon schnell hinter. Hat ja auch was mit Einblutungen zu tun, wie die Wunde sich verhält. Das sieht man schon. Also die wissen schon, was sie da machen. Aber das ist erstmal ein Prozedere. Und da haben ja die Angehörigen dann auch immer Sorgen. Ne? War das jetzt ein Unfall oder war das noch viel schlimmer? Ne?
Braucht es erstmal ein bisschen, bis es Klarheit gibt.
Ja, aber ich finde, beides ist schlimm. Habe ich jetzt gerade blöd gesagt oder viel schlimmer. Immer wenn ein Mensch so ums Leben kommt, sinnlos, ne?
Nichtsdestotrotz weiß ich, dass unsere Community das immer sehr interessiert, wenn wir jetzt gerade bei diesen Beispielen sind. Es wird auf einmal warm, alle Leute freuen sich und manche Menschen werden leichtsinnig und müssen das dann mit dem Leben bezahlen. Stichwort ungeahnte Todesfälle. Wir hatten das immer mal wieder hier in unserem Podcast und es gibt immer mal wieder, kriege ich das auch zu hören von Menschen, die unseren Podcast hören, kann Volker da nicht noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Das ist immer so verrückt, wie manche Menschen, auf welche kuriose Art und Weise man doch von dieser Erde scheiden kann. Kannst du uns da noch mal ein bisschen Beispiele liefern?
Ja klar, meistens kommt das ja, wenn man zur Ruhe kommt. Ne? Dann sagt der Körper so, das ist ja immer auch die Gefahr mit Urlaub. Darum sind ja viele Menschen auch nach dem Urlaub enttäuscht. Die sind so in so einem Hamsterrad, da bin ich ja selber, darf ich einen drüber maulen. Und dann kommt Urlaub und dann hat man ja so eine Erwartung, nur noch Sonne, nur noch Frieden, Freude, Eierkuchen. Ja, da kommt ja meistens anders. Ne? Fängt ja mit dem Stau auf der Bahn an oder der Flieger geht nicht oder was weiß ich, was so kommt. Da steigern die Leute sich dann sehr oft so dermaßen rein. Und dann höre ich immer, das passiert aber auch nur mir. Wenn ich jetzt auf so einen Beitrag mal achte, ist der Flughafen ist voll, aber dann hörst du dann, ja, so kann auch nur mir passieren. Dann denke ich mal, guck mal, die Halle, da sind Tausende von Menschen, richte ich mal nicht so auf, es ist, wie es ist. Wenn die dann zur Ruhe kommen, und du hast das sehr häufig auch im Urlaub, wenn die dann zur Ruhe kommen, ja, dann sagt der Körper, da fällt mir gerade noch was ein, weil wir nämlich viele Menschen vergessen, wenn du als Kind einen Sonnenbrand hast, der Körper speichert alles ab. Dafür gibt es ja auch Impfungen, darauf wird er ja trainiert. Der Körper vergisst nie, will schon, aber der Körper halt nicht. Ne? Und wenn du dann mal wirklich so ungeahnt zur Ruhe kommst und aus dem Hamsterrad mal aussteigst, kann es sein, dass der Körper sagt, Gott sei Dank, und jetzt machen wir mal Pause. Und dann war es dann. Ne? Und dann kommen ja so tolle Dinger, sitzt ein Leben lang im Büro, dann hast du 3 Wochen im Urlaub, dann geht in die Berge, brüllende Hitze und dann wird gewandert.
Okay.
Ja. Dann hörst du dann, boah, Frau, mich schädet gerade nicht so. Dann wird sich mal hingesetzt. Dann wird nach vorne übergesagt, ja, Feierabend. Ne? Also über den Rückflug oder Rückfahrt braucht er sich keine Gedanken zu machen. Das wäre dann so mit unserer Aufgabe. Ne?
Ja, und dann ist passiert aber liegend, ja, die Rückfahrt.
Ja, ja. Was ich auch immer kurios finde, sind Toiletten. Man ahnt es nicht, wie oft die Leute auf Toilette sterben. Ne? Also da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass er mir so erspart bleibt, aber Fakt ist ja, ich habe ja auch keinen Einfluss drauf, auf das, wie viele Menschen ich schon von der Toilette runtergeholt habe. Dann ist also, da staune ich immer wieder. Ich nehme an, dann kommen die auch zur Ruhe, drücken mal ein bisschen fester. Ja, dann geht das Licht auch raus. Ne? Also das haben wir auch sehr häufig. Und wer sich jetzt so mit Toiletten ein klein bisschen auskennt, man hat in der Regel so ein Bad, dann ist die Welt in Ordnung und man hat so ein Gästeklo. Und das ist ja natürlich ein bisschen enger, das ganze Schauspiel. Ne? Wenn ich dann dahin muss, dann... Ja, da weiß ich schon wieder, jetzt kannst du da ackern, weil dann fängt es an mit Türe aushängen. Dann musst du aber auch gucken, dass die Angehörigen jetzt erstmal nichts mehr... Weil der Verstorbene kann ja nichts dafür. Der hat sich den Ort ganz bestimmt nicht ausgesucht. Ne? Und dann gibt es ja immer noch 1, Paragraph 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann, was ich sehe oder weiß, da bleibt dann nochmal schön bei mir. Das brauchst du ja der Witwe nicht unbedingt oder dem Witwer nicht unbedingt aufs Auge zu drücken. Ne? Das ist natürlich dann immer faszinierend. Ne? Also Gästetoiletten... Ich mag die Dinger nicht mehr.
Also das ist aber auch kurios, oder? Ich meine, das haben wir letzte Folge, glaube ich, auch schon mal angeschnitten. Ich kenne das auch von einer Freundin von mir, die als Arzthelferin arbeitet, die den Fall halt auch schon des Öfteren hatte. Es ist ja auch ein Rückzugsort, ne?
Also da kommst du zur Ruhe.
Genau, da kommst du zur Ruhe und da hast du mal keinen um dich herum, da musst du nicht kommunizieren. Manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht liegt es auch daran, ne? Dass die Leute dann das stille Örtchen, wie es so schön heißt.
Aber lustigerweise habe ich die Erfahrung gemacht, ich weiß jetzt nicht, ob es richtig ist, da habe ich mich noch nie so mit beschäftigt, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, das betrifft ja immer Männer. Ne? Also ich habe noch nie eine Frau von der Toilette geholt, da waren bis jetzt immer Männer. Ich weiß auch nicht, was die sagen. Halt mal mein Bier, das kriege ich jetzt mal richtig hin. Keine Ahnung, was sie da treiben.
Das ist verrückt, warum die da immer landen.
Also das habe ich schon so oft gehabt, aber dann ist auch hier mit dieser, das ist ja sowieso so, auch hier mit dem Ertrinken ist ja meistens, ja Kinder leider Gottes, aber auch da hast du sehr oft Männer dabei, Körper im Wasser rein, was man nicht sowieso im Grund sehen kann und dann grüßt auf einmal einer einen Stein, weißt du, dann hängst du dran am Stein, ja, war das dann, ne? Der menschliche Körper ist für solche Geschichten nicht gebaut, ne? Und wie gesagt, also da bin ich immer ein bisschen baff, wenn ich da irgendwo hin muss.
Jetzt ist ja auch die Zeit der Schützenfeste. Oder der Volksfeste oder was auch immer. Der Tod und Alkohol. Was für.
Auch eine gute Kombi.
Auch eine gute Kombi. Und ich würde jetzt fast vermuten, da seid auch wieder ihr Männer ganz vorne dabei, oder?
Da kannst du mal Gift drauf nehmen, ne? Weil da kommt ja dieses Hirschgehabe. Ne? Dann heißt es nicht, halt mal mein Bier, sondern gib mir mal mein Bier. Und das in rauen Mengen, was die Burschen richtig machen, ist natürlich viel trinken. Was die Burschen falsch machen, viel Alkohol. Ne? Und dann kommt ja noch die schwere Uniform, dieses Marschieren. Das heißt jetzt aber nicht, dass es auf jedem Schützenfest da hunderte von Toten gibt. Ich glaube, da wird schon untersagt. Ne? Aber da hast du sehr oft beim Genuss von Alkohol übermäßig oder spätestens der nächste Tag. Ne? Man muss ja mal überlegen, man sagt ja immer so schön, da haben wir Katze mit O geschrieben, wenn die auf so einem Schützenfest war. Und man muss sich überlegen, in dem Moment, wo man sich übergibt, ist das ja ein Zeichen vom Körper, dass er vergiftet ist. Ne? Und dann wird da so eine Strichliste geführt, wer am meisten die Katze mit O geschrieben hat. Ne? Und das heißt ja auch dann, ich habe meinen Körper regelmäßig irgendwelchen Vergiftungen preisgegeben. Ja, und irgendwann sagt der Körper, okay, du hast es nicht verstanden, dann mache ich jetzt mal einen Punkt. Ne? Und das ist dann immer übel. Aber wie gesagt, das ist auch so eine reine Männerdomäne. Da muss man sagen, da haben wir uns, ja, ich würde mal sagen, stark behauptet und durchgesetzt. Das können wir. Da kommt aber auch so das Kind im Mann durch manchmal. Ne? Ich darf jetzt nicht über die Männer maulen. Ich meine, ich war ja auch lange Zeit in der Bruderschaft, habe das Spiel ja mitgespielt und das war auch immer wunderschön. Genauso wie Kegeltouren, wenn du 4 Tage an einem Stück unterwegs warst. Ja, da fühlte man sich schon wieder General. Aber das Problem ist ganz einfach, der Körper merkt es sich, ne? Die Leber ist zum Glück das einzige Organ, was sich selbst wieder regeneriert. Aber man muss diesem Organ auch mal eine Pause gönnen. Ne? Also muss man auch mal sagen.
Alkoholismus ist ja tatsächlich eine Volkskrankheit. Das darf man auch nicht verharmlosen. Und da wollen wir beide uns jetzt nicht rausnehmen, dass man nicht gerne mal ein Gläschen Wein und auch gerne mal ein kaltes Bier trinken. Kommt ja dann immer, wie es so schön heißt, auf das Maß an. Aber wie ist das?
Da muss man überlegen, ich bin hier aus dem Rheinland. Da sagt man ja noch nicht mal Bier, da sagt man ja Bierchen. Ne?
Bierchen. Ja, da spuckst du doch nicht rein.
Nein. Aber ich habe festgestellt, so ab dem 50. Lebensjahr, man stelle fest, nächster Welt schon 60, hatte ich nicht mal einen Tag nötig, um wieder auf dem Damm zu sein. Da waren es schon 2. Und ich glaube, die letzten 5, 6 Jahre kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe immer gemerkt, jetzt kommt der Alkohol an, jetzt höre ich auf. Da bin ich umgestiegen auf Wasser und was meine Frau total verwundert hat, irgendwann bin ich da hingegangen, hör mal Schatz, sollen wir jetzt nach Hause gehen? Die konnte gar nicht fassen, weil früher habe ich immer gesagt, nur ein Bierchen und da wurde dann auch ein 2, 3 Stündchen raus. Das hat sich grundlegend geändert, darum möchte ich auch gar nicht über die Leute maulen. Aber Alkohol ist schon sehr tückisch und das in Verbindung mit Sonne, Hitze. Noch schlimmer ist ja diese Schwüle. Wir haben ja keine astreine Hitze, wenn es hier warm wird, da wird es ja auch unangenehm schwül. Ja, und dann sagt der Kreislauf auch schon mal hier und da, ach nö, ich mach Pause. Oder schaltet ganz runter, ne?
Oder schaltet ganz runter, genau. Wenn sich Menschen Zeit ihres Lebens sehr ihren Süchten hingegeben haben, drücken wir es mal so aus. Also Alkohol ist ja mit die bekannteste, die wir hier in Deutschland haben.
Ja, das ist die einzige Droge, wo du dich erklären musst, wenn du sie nicht nimmst,
ja, logischerweise. Ja, das ist extrem.
Ich trinke wirklich so gut wie gar nichts mehr. Maximal ein Wein oder auch schon mal ein alkoholfreies Radler oder irgendwie sowas, ne? Komischerweise muss man sich da erklären für, ne? Da wundere ich mich. Jetzt stell dir mal vor, ich würde mir die Spritze, also dass ich mich da ewig irgendwie ein Zeugs reinspritze oder was durch die Nase ziehe. Da wird jeder mit dem Finger auf mich zeigen. Aber beim Alkohol sieht das schon ein bisschen anders aus. Ich finde das sehr witzig. Ne? Ich meine, ich bin, stehe schon mit beiden Füßen im Leben. Wenn ich keinen Alkohol möchte, dann möchte ich nicht. Dann ist das Ding durch. Ich muss das nicht als Gruppengefühl haben. Aber achte mal drauf, wenn viele Leute zusammenstehen, ja, wenn es so ein Feierabendbierchen ist, so ein Wein zum Genuss beim leckeren Essen oder weil du gerade mit deiner Frau oder deinem Mann irgendwo sitzt, ja cool, schön. Aber das ist schon die einzige Droge, die ich kenne, wo man sich erklären muss, warum man die nicht zu sich nimmt. Ne? Wobei ich da nicht mit den Fingern zeige. Ich habe ja gerade gesagt, ich war selber ziemlich wild unterwegs, was das Thema angeht. Ne? Da bin ich ja auch nicht so ohne gewesen.
Ich finde es tatsächlich allerdings auch so, vor allem wenn man auf die skandinavischen Länder blickt, die das ja ganz anders handhaben. Also uns täte es gut, da ein bisschen restriktiver zu sein und Alkohol insgesamt einfach nicht so leicht verfügbar zu machen. Und auf welche Frage ich hinaus wollte, war, inwiefern erkennst du das, wenn jemand bei dir auf dem Tisch liegt, jemand, der verstorben ist, dass der ein Problem mit Drogen, mit Alkohol hatte?
Ja, das ist aber ganz leicht. Ne? Man muss uns überlegen, der verstorbene Körper redet ja logischerweise nicht, aber mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen spricht er schon. Also du warst doch mal dabei, wenn ich an einem Körper vorbeigehe und dann eine Analyse mache. Da siehst du alles dran. Also das sieht man bei Hardcore-Alkoholikern, siehst du schon alleine an der Hautfarbe. Und dann gibt es um den Bauchnabel, wir waren ja Mutterleib mit der Nabelschnur bzw. der Mutter verbunden, und da siehst du, da gibt es so ein Syndrom 1, das sieht aus wie so eine Krake. Dann weißt du schon ganz genau, da war alles zu. Die Leberzirrhose, mach die Augen auf und du siehst das Gelbe da drin. Dann merkt man schon, dann siehst du das ja auch im ganzen Körper. Du musst mal überlegen, wenn ein Mensch hingeht und sich irgendwelchen Süchten hingibt, Der kann er gar nicht verheimlichen, weil der Körper plaudert dann aus. Nimm mal jetzt mal Koksen, ja, guck dir die Nasenscheidewand an und dann da zieht er Zähne. Es gibt so viele Multiplikatoren für Drogen. Ich bin mal in Tschechien gewesen in der Gerichtsmedizin. Da ist der Crystal Meth zum Beispiel so ein Riesending, aber schon seit Jahren. Und dann gehst du da mal durch die Kühlhäuser, wo die Verstorbenen liegen. Da kannst du aber schon genau die Jahresringe sehen, wie lange die da schon mit dran sind. Und ich kann dir sagen, das ist relativ zügig, dieses Programm. Da nimmst du mal Fentanyl zum Beispiel. Der Körper, da ist ja nur noch drauf aus, betäubt zu werden. Dann gibt es ja kaum noch Nahrungsaufnahmen. Interessiert dir ja gar nicht. Die springen ja von einer Sucht in die andere rein. Und das ist, wer überhaupt eine Sucht hat, der kann da gar nichts gegen machen. Also das hat auch nichts mit Schwäche oder Stärke zu tun. Fentanyl bist du nach einmaligem Nehmen bist du schon voll drauf. Das ist aber Crystal Meth gleiche Schauspiel. Ne? Das ist ja das Perfide mit Drogen. Da ist Alkohol, wobei wir die meisten Abhängigen haben, ist logisch. Aber da ist Alkohol, was der Körper angeht, genauso eine Droge wie alle anderen auch, zieht sich halt nur ein bisschen länger. Ne? Da muss man auch mal sagen. Ne? Bei Crystal Meth und Fentanyl bist du sehr schnell ja, weg. Ne?
Ja, das rockt den Körper runter. Ne?
Ja, aber ganz schnell. Ja. Da lebst du eigentlich nur noch einen Zeitraffer, also dein Körper, nicht mehr du. Guck dir mal, in Amerika gibt es so ein ganzes Viertel-Zombie. Viertel sagt man dazu, die stehen, liegen in gebeugter Haltung, die kriegen gar nichts mehr mit. Für den Geist ist es ziemlich schwach, aber der Körper, der gibt ja nun mal alles. Nimmst du mal Speed, Koks, dann ist ein Pusher, ist dann, ne? Und dann wird das Herz in dir schon zeigen, was läuft. Ne? Das hast du aber auch bei diesen Vitaminen, Anabolika, nimm mal sowas mal. Ja, der Körper, der pumpt. Und guck dir mal dann die Herzen der Verstorbenen an. Wenn die geöffnet werden, dann ist ein riesen Muskelklotz, ne? Der passt gar nicht mehr dazu.
Hat dagegen angekämpft, ne?
Ja, nee, der powert ja nur.
Ja, ne? Der powert dann nur durch die Drogen, ja, ja, klar.
Ja, ja. Ja. Und dann gehst du ja mal hin, jetzt wenn wir Anabolika nehmen, du setzt das dann zum Beispiel ab, der Körper braucht ja so und so viel Kalorien, die Pumpe macht immer richtig weiter, das siehst du dann sehr oft, dass die vorher sehr, sehr sportlich war und dann kommt dann irgendwann wegen dem Kalorienverbrauch logischerweise auch die Figur dazu, dann weißt du schon, was gelaufen ist, ne? Also wenn ein Körper geöffnet wird, der unter irgendwelchen Drogen stand und das ist egal was, das sieht man schon. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Die einzige Ausnahme bei mir ist Rauchen. Das heißt es aber nicht, dass ich verherrliche, das ist ein totaler Schluss. Wenn man jetzt eine Raucherlunge, das hängt davon ab, was er sich da rein. Wenn er sich jetzt natürlich Rosensträucher reinzieht, dann kannst du die Lunge natürlich auch angucken. Ne? Aber achte mal drauf, wie viel Stäube wir einatmen. Ja? Die Lungen, die sehen schon immer herrlich aus. Und dann finde ich schon immer sehr gut, wenn du zum Friseur gehst, hier Barber und so weiter, da kriegst du ja so Wachs in der Nase. Dann ruppeln die mal dran, die Typen weinen ein bisschen. Und diese Nasenherrschen haben ja eine Funktion, die sollen ja hingehen. Und ist dann so, genau. Ja. So, dann haben die das schön raus, damit die auch im Nasenloch jungfräulich aussehen. Alles schön rausgeruppelt. Und dann siehst du natürlich, ist jetzt aber nicht nur bei denen, ne? Dann siehst du natürlich auch mal Feinstäube, was alles so in der Lunge ist.
Das geht dann ja alles durch, ne?
Ja, geht aber so oder so durch. Da verschätzen sich ja viele mit. Je älter ein Mensch wird, umso mehr Giftstoff hat er eingeatmet. Das ist nun mal einfach so, ne? Und irgendwann ist natürlich die Lunge auch voll mit dem Zeugs, ne? Natürlich, das heißt jetzt nicht, dass ich rauche und verherrliche, bloß auf mit dem Blödsinn, ne? Aber guck dir mal die Lungen an. Und ich habe da wirklich schon einige von gesehen, ne?
Ah, ja, ja, damit willst du also sagen, also so gesehen schleppen wir alle durchaus eine dreckige Lunge mit uns.
Ja, logisch. Auch genauso gut, wie wir alle Krebs haben. Das ist auch eine ganz klare Sache. Krebs ist ja nichts anderes wie eine Zelle, die zu doof ist zum Sterben, sage ich immer. Ne? Und das haben wir alle bei uns. Entweder baut der Körper das ab oder halt nicht. Und die vergrößert sich und fängt dann an, richtiges Unheil zu machen. Ne? Aber eine Krebs mutiert. Wir haben alle solche Zellen in uns. Das ist einfach normal, ne?
Ja, ja, eben wie du es gesagt hast. Eine Zelle, die eigentlich zu doof ist zum Absterben. Wenn sie sich absterben würde, hätten wir das Problem nicht.
Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Aber dann ist, wenn ich dann höre, wenn die Leute mir sagen, hey, Krebs möchte ich nicht kriegen. Ja, ich auch nicht, aber glaub mir, wir haben das schon alle. Ist nur die Frage, ob es explodiert oder nicht, ne? Mhm. Das sind einfach die Zellen. Und wenn du mal siehst, wie viele Menschen hatte ich schon am Tisch liegen, nie Alkohol zu sich genommen, nie geraucht. Ja, was haben sie? Krebs, ne? Lungenkrebs, weiß ich. Da kommt schon irgendwo her. Und dann die ältere Generation, die jetzt so im Begriff vom Sterben ist oder schon lange dran ist. Du musst dann so überlegen, früher war ein Bau Asbest. Da hat auch gar keiner geahnt, dass das so gefährlich ist. Und ich mache mit in der blinde Wette, das gleiche Schauspiel findet auch heute statt, wo sie dann in 20 Jahren sagen, mein Gott, wie gefährlich ist das. Siehst du doch schon am Reifenabrieb. Es ist jedem bewusst, dass da diese Feinstäube entstehen und wir die einatmen. Das ist ja nicht mal nur der Motor, der so einen Schaden verursacht. Das sind auch Feinstäube, ne? Also wir haben schon genug, schleppen wir mit uns. Hast du schon eine Besseresser gesehen?
Ja, klar.
Hör mal, ich muss immer lachen, wenn ich dann sehe, was wir alles in uns reinstopfen. Ich bin mich froh, dass ich noch das Kochen richtig gelernt habe und weiß, wie man selber eine Brühe macht oder so. Ne? Mir wird immer schwindelig.
Da merkt man aber auch, wie viel auch so in diesen Industriegesellschaften, wie vielen Gefahren wir eigentlich tatsächlich ausgesetzt sind. Ne? Für alle, die den nicht kennen, der Besseresser, das ist ein ganz tolles Format, das findet ihr in der ZDF-Mediathek. Das ist ein Koch.
Sebastian Lege.
Super. Sebastian Lege. Also das ist ein Feinschmecker-Koch mit Sicherheit, aber der pflückt dann einfach Sachen auseinander. Also mein Sohn ist ein Riesenfan davon, der suchtet das durch. Ja. Wenn der dann zum Beispiel den Hela Gewürzketchup nachbastelt oder so. Ne? Und dann wird dir ja schlecht, weil du denkst, was ist denn da drin? Dieser Ketchup da ist einmal kurz eine Tomate dran vorbeigelatscht, aber mehr auch nicht.
Ja, der hat neben einer Kiste Tomaten gestanden. Ich finde den Typen ja so genial, aber du musst mal überlegen, daran siehst du ja schon, was wir unserem Körper antun. Ne? Das muss man mal ganz einfach sehen. Ich sehe gerade, dass du einen Tee getrunken hast. Wenn man sich mal überlegt, wenn das jetzt keiner ist, der aus den Blüten oder Blättern wirklich, dass du ganze Blütenblätter hast, sondern ist ein, das sind dann so Beutel, wenn man mal sieht, was da drin ist. Ja. Wir schlucken alles runter. Und was habe ich immer gesagt? Der Verdauungstrakt ist unser zweites Hirn. Das vergessen ja immer viele. Ne? Darum sage ich ja auch immer jedem, hör mal ein bisschen mehr auf deinen Bauch, weniger der Verstand. Der Verstand sorgt dafür, dass du die 95% der Probleme finden ja sowieso nur im Verstand statt. Hör mal ein bisschen am Bauch, der wird dir schon den richtigen Weg zeigen. Ne?
Ja, und umso später liegen wir vielleicht bei Volker auf der...
Ja, ich bin ja da nie mit gutem Beispiel vorangegangen, muss ich jetzt mal fairerweise sagen. Also ich denke schon, dass ich jetzt, guck mal, nächster werde ich 60. Also ich denke schon, dass ich die Blüte bei weitem übertroffen habe. Also muss man schon
aber
sagen,
ja, du hast es ja selber gerade gesagt. Ich weiß, dass du auch früher kein Kind von Traurigkeit warst. Inzwischen, du hast einige Kilos abgespeckt. Du hast das klassische Rauchen sein gelassen. Du trinkst sehr wenig Alkohol. Ist das am Ende denn auch eine Konsequenz aus den Dingen, die du in deinem Beruf erlebst und siehst, weil du dir dann einfach denkst, so boah, nee, ich so schnell will ich es dann aber doch nicht.
Nee. Also da muss ich sagen, ich möchte mich jetzt nicht als schlauer darstellen, wie ich wirklich bin. Das Rauchen, das ging mir am Sack, aber so zwischendurch erwische ich mich mal wieder dabei, da habe ich mir so ein Ding auf die Sicht stecken. Alkohol, kann ich auch klipp und klar sagen, was mich da nervte, war diese Regenerationsphase. Die wurde dann, je älter du wirst, umso länger wird sie. Ja, dann sind mir die Tage auch zu schade für. Leckeres Essen bin ich nicht abgeneigt. Jetzt möchte ich mal ganz ehrlich was sagen, ich werde 60. Ich habe schon viel gesehen in meinem Leben und viel auch erlebt. Wenn der liebe Gott mich jetzt holen würde, würde ich ja dankbar annehmen, aus dem ganz einfachen Grund, ich habe 4 tolle Kinder, eine tolle Frau, super Enkelkinder. Das Leben hat mich geküsst. Ich muss mir jetzt abends keine Gedanken machen, was kommt heute auf das Brot. Also das hat gar nichts mit Vernunft zu tun, sondern ganz einfach, weil er mir irgendwie gegen den Strich geht.
Es ging dir auf den Keks.
Ja. Und das habe ich aber auch eingangs schon gesagt, der Körper speichert sich alles. Also wenn du jetzt mit Mitte 50 oder 50 anfängst, dein Leben umzukrempeln, ja, da gewinnst du vielleicht mal ein paar Wochen oder Monate. Aber wenn du bis 50 hardcore unterwegs warst, ja, danke schön, ne? Das vergisst der Körper auch nicht mehr. Also ich brauche da jetzt nicht blöd zu kommen und sagen, ab jetzt wird alles gut. Das kriegst du nicht mehr hin. Da brauchen wir uns, können wir uns ganz sicher sein. Das heißt aber nicht, dass man deswegen nicht aufhören sollte. Ne? Also es störte mich einfach. Meine Frau hätte nie gedacht, aber ich glaube, ich bin reifer geworden. Ich will nicht wirklich rausschreien, aber ich glaube, es ist an dem.
Das hätte die Silvia auch nicht erwartet.
Dass nee, niemals, war. Niemals.
So, um jetzt nochmal kurz den Bogen zu schlagen von unserem Blog hier. Ich war ja mal, das habe ich hier auch im Podcast schon erzählt, bei einer thanatopraktischen Behandlung dabei. Da ging es um einen jungen Mann mit Wurzeln in Griechenland, der dann zurück nach Griechenland gebracht wurde. Da haben wir damals auch drüber gesprochen, hast du relativ schnell diesen Mann angesehen, okay, gut, der hat sehr wahrscheinlich Lungenkrebs gehabt und er hat auf jeden Fall Koks genommen. Das hast du sehr schnell festgestellt, das werde ich nie vergessen. Der war noch nicht so alt, glaube ich. Der war vielleicht Ende 40 oder so. Das war schon krass für mich, das so zu sehen. Spannend fand ich aber auch, und das habe ich vor einigen Folgen auch schon mal erzählt, wie soll ich das sagen? Der sah schon wirklich mitgenommen aus, dieser Mensch, dieser Verstorbene. Was Thanatopraxie dann aus dem gemacht hat, ja, hinterher sah dieser Mensch einfach deutlich, dieser Verstorbene einfach deutlich, ja, ansehnlicher aus, auch zum Verabschieden. Da sind wir jetzt bei der Frage, bei der heutigen Frage, die uns der Alex geschickt hat, worüber wir uns sehr gefreut haben, dass der sich bei uns gemeldet hat. Der schrieb nämlich: Mein Thema, Einbalsamierung und Geld. Na, weil man muss natürlich auch festhalten, das war jetzt schon auch eine Behandlung, die natürlich Zeit gekostet hat und dich natürlich auch, ja, also Geld kostet im Sinne von, dass du ja diese Materialien, diese diversen Flüssigkeiten alle vorrätig haben musst und dass du natürlich auch das Können haben musst. Also er schreibt hier, wird da eigentlich pauschal berechnet oder nach Aufwand? Wie haben sich eigentlich die Kosten für Volker im Zuge der Inflation geändert? Und gab es da schon Fälle, bei denen deutlich mehr als normal berechnet wurde? Und lohnen sich Einbalsamierungen überhaupt noch finanziell? Viele Fragen auf einmal, aber vielleicht kannst du es zusammenfassen, Volker.
Ja, da waren jetzt mal wirklich viele Fragen. Entschuldige, wenn ich zwischendurch mal vergesse, erinnere mich, ich bin ja im Alter, wo man das schon mal darf. So, jetzt muss
also
mal
kann
sagen,
man das pauschal berechnen? Das ja, ist vielleicht das
ja,
Erste.
Ja. Ja. Natürlich kann man das. Aus einem ganz einfachen Grund geht es sich jetzt bei der Einbalsamierung nur, in Anführungsstrichen, nur für eine Aufbahrung. Das heißt, dem Menschen das letzte Antlitz wiederzugeben, dann ist das ein ganz anderer Aufwand. Das ist relativ zügig passiert und da gibt es natürlich auch andere Preise. Wenn man jetzt aber hingeht, wenn man nach Aufwand abrechnet, dann sind wir aber schon im Bereich von einer Rekonstruktion. Das heißt, ich kriege dann ein Bodypack, also so eine Leichenhülle. Todesursache war ein Zug, LKW, Bus, PKW, Motorrad, keine Ahnung.
Also und dann geht es darum, jemanden wieder zusammenzusetzen.
Genau, du musst dann jemanden wieder vernünftig rekonstruieren, dann müssen die Nähte halten und so. Das geht, das ist schon ein bisschen teurer. Und wenn du jetzt hingehst und bekommst jemanden aus der Gerichtsmedizin, der dann im Anschluss ins Ausland überführt wird, ja, dann hast du mal richtig gut zu tun. Aus einem ganz einfachen Grund, in der Gerichtsmedizin wird der Körper geöffnet, also sprich Bauch. Da wird alles rausgenommen, logischerweise, weil der als Einzelner untersucht wird. Und so geht es ja auch mit dem Gehirn. Dann hast du gar keine Blutbahnen mehr, weil die haben ja nochmal alles rausgezogen. Da ist ja auch logisch. Dann hast du schon ein klein bisschen mehr Aufwand. Ne? Jetzt mache ich aber 400-500 Einbalsamierungen im Jahr. Ich denke mal, das würde ich nicht machen, wenn es sich finanziell nicht lohnt. Wobei es sich bei mir natürlich auch auf die Vielzahl der Einbalsamierungen drauf ankommt. Ne? Ich mache nur wirklich sehr viele. Wir haben in Deutschland viel zu wenig Thanatopraktiker. Selbst ich habe ja ein Institut für Thanatopraxie, wo ich darauf spezialisiert bin, solche Dinge zu machen. Aber es lohnt sich letztendlich auch für einen ausgebildeten Bestatter. Weil was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel jemand an Krebs verstirbt, ist ganz gelb? Das willst du ja alles aus dem Körper rausholen. Das haben die Angehörigen sich ja auch verdient. Und ich hatte, glaube ich, mal erzählt, dass ich am Sterbebett bei jemandem gewesen bin, eine Frau, die voll war mit Metastasen. Und die zu mir sagte: Volker, ich möchte wieder gut aussehen. Auch wenn ich tot bin, ich möchte wieder gut aussehen. Und diese Frau, das war der letzte Wunsch, das hat man zu erfüllen. Ne? Und das kann jedem von uns Kollegen und Kolleginnen passieren, dass Angehörige sagen, ich möchte, dass sie wieder richtig schön aussieht. Und dann sollte man dieses Handwerk beherrschen. Wenn nicht, was ich immer ein bisschen komisch finde, ist, wenn der Bestatter dann sagt, ja, nee, das geht nicht mehr. Das sind ja seine Grenzen, aber nicht die Grenzen eines Thanatopraktikers. Ja,
aber über was für,
immer den Rat zu suchen. Ne?
Aber über was für Geldsummen reden wir da?
Ja, ja,
über was für Kosten
reden wir da? Also wenn das jetzt einfach nur hier für diese gelbliche Geschichte ist, dann reden wir hier gerade vielleicht mal von 300, 350 Euro. Das ist nichts. Das ist überhaupt nichts. Aus dem ganz einfachen Grund, das ist ja so ein Dialyseverfahren. Du warst ja dabei. Das ist so ein Dialyseverfahren und Schminken geht natürlich. Aber du musst uns überlegen, die Kapillare, das ist ja die kleinste Blutgefäß, was wir haben. Wenn du jetzt mal eine Handinnenfläche drückst, dann siehst du, dann wird es weiß und dann flutet das ja wieder so rosé. Und bis dahin gehen wir rein. Das heißt, wir holen das ganze Gelbe wieder raus. Selbst in den Augen ist es kaum noch zu erkennen. Wobei die ja beim Verstorbenen in der Regel verschlossen sein sollten. Dann hat der Mensch schon wieder ein ganz anderes Auftreten, würde ich schon sagen. Natürlich nicht mehr einen ganz anderen Antlitz. Man muss aber mal sehen, in diesem Verfahren, jetzt gehen wir mal über die Lymphen, ein Mensch, der so behandelt wird, sprich mit Chemos, mit Medikamente. Natürlich lagert der Körper auch sehr viel Wasser ein. Auch das holen wir raus. Das ist quasi wie so eine Lymphdrainage. Ne? Dann bekommt der Mensch wieder ein menschliches Aussehen und nicht so was dem ganzen Wasser im Körper. Und wenn wir mal ehrlich sind, hat der Mensch es sich auch verdient. Ne? Da reden wir so ungefähr von 350 Euro.
Ja, und jetzt reden wir aber mal über die wirklich aufwendige Variante. Also zwei aufwendige Varianten würden mir jetzt in den Sinn kommen. Das eine ist die komplette Rekonstruktion, da haben wir schon drüber gesprochen.
Das ist ein Stundensatz.
So, ach, okay, verstehe.
Ich habe einen Computer, der gesperrt ist, wo nur auch ich drankomme, also zumindest an die Bilder. Aber ich kriege ja meistens via WhatsApp vermittelt. Und manchmal sage ich schon, wenn mir jetzt einer das Handy klaut mit den ganzen Bildern, oh Gott, dann meint der, der schmeißt es weg. Das kann ich euch versprechen. Der glaubt, ich hätte irgendwo einen Schaden. Ja. Auf jeden Fall gucke ich mir das Ganze an. Und die Kolleginnen und Kollegen, wo ich viel mit zusammenarbeite, die wissen auch genau, worauf ich achte, was ich sehen will. Ne?
Ja.
Dann kann ich ihnen schon sagen, das dauert 6 Stunden oder das dauert 8 Stunden. Das längste, was ich gemacht habe, waren 21 Stunden.
Ja.
Und das habe ich gar nicht berechnet. Krass. Weil du musst ja überlegen, aus jeder Behandlung, alles, was bei mir am Tisch gelegen hat, habe ich auch immer daraus gelernt. Selbst heute ist das irgendwie für mich so, wenn da was liegt, was komplizierter wird, darum sage ich ja nie, nee, ist das für mich ja irgendwie so eine Lernphase. Ich weiß, wie ich wieder was zurückbauen kann, wenn das sein muss. Aber ich lerne an jedem Körper, der am Tisch liegt, wo ich dran arbeiten darf. Ne? Das ist für mich auch eine gratis Unterrichtsstunde oder mehrere. Das ist
auch ein Privileg,
ja. Ja, für mich ist es so, du weißt ja, wie ich da ticke. Und wenn wir jetzt auf diesen Griechen zurückkommen, wo du sagtest mit den Drogen, erinnere dich mal an die Nasenscheidenwände. Und wo man sowas sieht, ist an dem körperlichen, diesen ausgemergelte Körper. Aber achte immer mal auf die kleinen Fingernägel. Wenn die was länger sind, das hat was mit Schaufeln zu tun. Ne? Man muss sich den Körper nur angucken. Ne? Und nochmal, wenn ich den Beruf nicht geben würde, müsste ich ihn, glaube ich, erfinden, weil ich das mit Leib und Seele mache. Ne? Ich mangel einfach.
Und das Zweite, was mir noch eingefallen ist, was ich mir vorstellen könnte, was dann aufwendiger und teurer wäre für dich bei einer thanatopraktischen Behandlung, ist das, was du vorhin geschildert hast. Also wenn es jemanden gibt, der in einer der Autopsie, also wo es eine Autopsie gab und wo du gerade selber geschildert hast, so, dann ist ja dieses Dialyseverfahren nicht mehr möglich. Wie bekommst du das denn dann hin?
Ja, das nennt sich halt einmal subkutan, intrakutan, ne, oder intramuskulär. Da wird nichts anderes wie auch alles, was wir machen, ist in der Medizin eigentlich üblich. Da haben wir, die Pumpe kennst du ja noch, das Fluid ist immer dasselbe, also die Flüssigkeiten. Dann gehen wir mit dieser Nadel bis in den Muskel, wenn wir am tiefsten Punkt sind, in der Regel da, wo der Knochen ist, ziehen wir ganz langsam raus und injizieren halt die Flüssigkeiten, die da rein
ist. Ist aber aufwendiger dann, ne?
Oh ja. Und dann kommt es sich ja auf die Nähte an. Ich höre immer wieder, wenn die Leute, also gerade die Kolleginnen und Kollegen, wenn sie am Maul sind, die Gerichtsmedizin näht die so schlecht zusammen, dann muss ich leider Gottes immer sagen, das ist nicht die Aufgabe der Gerichtsmedizin. Deren Aufgabe oder Pathologie, deren Aufgabe ist zu ermitteln, was ist eigentlich genau passiert. Die sind gar nicht da für die Schönheit. Das ist nämlich unsere Aufgabe und das noch nicht mal als Thanatopraktiker. Nahtechniken sollte auch ein Bestatter drauf haben, ne? Das ist elementar wichtig. So, und dann geht man halt hin, öffnet dann alles, versorgt es und das muss ja noch nicht mal mit Einbalsamierung sein, sondern alles mal wieder vernünftig versorgen, zunähen, so dass der Angehörige sich verabschieden kann. Du hast einmal die Inside-Outside-Naht, ne? Die machst du in nicht sichtbaren Bereichen. In sichtbaren Bereichen hast du die intrakutane, also in der Haut nähen, dann sehen die Angehörigen noch nicht mal was. Ne? Man muss sich da halt nur mit beschäftigen. Ne? Und da bilde ich
städtische
und ehrbares Handwerk sogar.
Ja.
Da bilde ich ja in Münnerstadt zum Beispiel regelmäßig aus. Ne? Also, das ist schon
vielen Dank. Also, ich hoffe, lieber Alex, wir haben ein bisschen deine Fragen beantworten können. Okay, was er natürlich auch noch gefragt hat, ist. Alles ist teurer geworden, Volker. Sind auch thanatopraktische Behandlungen teurer geworden für dich? Also ist es sowieso teurer für dich geworden, diese wichtigen Substanzen einzukaufen, all diese Dinge?
Eigentlich nicht. Du musst ja überlegen, ich sagte ja gerade, natürlich hier und da hast du schon mal wieder, dann das wird ja geschickt mit Paketservice oder Speditionen. Wenn die teurer werden, wird natürlich alles andere auch teurer. Das ist eine ganz klare Sache. Aber dadurch, dass das Fluid sind, die gar nicht so viel in Deutschland verbreiten, also Flüssigkeiten, ne? Die in Deutschland gar nicht so oft angewendet werden, beziehungsweise sind zwar zugelassen, aber es gibt halt zu wenige, die das regelmäßig machen, ne? Ist das eigentlich relativ preisstabil. Und dann ist ja auch die Frage, wo kaufe ich das ein? Ne? Über wen kaufe ich ein? Es gibt ja in Deutschland 3 namhafte Firmen, wo man machen kann. Man kann aber auch direkt mit den Herstellern, jetzt bin ich ja auch England, Tschechien, ich habe ja überall meine Kontakte, da komme ich schon immer dran. Es war ja auch zeitweise irre schwer, an manche Flüssigkeiten ranzukommen. Wenn man jetzt mal nimmt Corona und Desinfektionsmittel, ne? Da war es ja auch zum Beispiel schwer. Ja, also kriegt man schon alles hin. Die Preise sind relativ moderat geblieben. Ab und zu gibt es schon mal so einen Sprung, das hängt aber von der Flüssigkeit ab, was die kann. Aber das ist jetzt nicht so wie bei der Medizin, dass es dann Tablettchen gibt, die auf einmal 100.000 Euro kosten oder mehr. Ne? Das gibt es da nicht, Gott sei Dank.
Die Abschlussfrage zu dem Bereich noch. Das fragte der Alex da ja am Ende auch. Lohnen sich Einbalsamierungen finanziell? Und damit meine ich jetzt folgenden Punkt. Wenn du das vergleichst, wenn du jetzt tatsächlich nur der, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Bestatter geblieben wärst, ja, und das vergleichst mit dem, was du dir einfach noch draufgeschaufelt hast, indem du jetzt auch noch Thanatopraktiker bist. Mal abgesehen davon, dass wir ja alle wissen, wie sehr du deinen Beruf liebst und aus welcher Überzeugung du das machst, aber ist das auch finanziell ein Mehrgewinn für dich gewesen, dass du diese Ausbildung gemacht hast?
Tja, da muss ich glaube ich ein klein bisschen, der Alex hat das aber auf mich abgesehen. Dankeschön, lieber Alex, du machst mir Spaß, aber gut, dass du so fragst, ich mag das echt. So, wie ich damals hingegangen bin, habe ich entschieden, den Thanatopraktiker zu machen. Da hat jeder gesagt, ja, was willst du da mit der Hokuspokus, da kann man doch nichts mitmachen. Ja, ich wollte das aber und habe es gemacht. So, jetzt mache ich heute 400 bis 500 Einbalsamierungen. Jetzt kann man sich mal ausrechnen, ob es sich für mich gelohnt hat oder nicht. Was man nicht macht, kann man nicht schätzen. Und ich sagte jetzt mal, für mich hat es sich alle Male gelohnt. Erstens, weil mit Leib und Seele machen. Das nächste ist, logischerweise, du hast jetzt eben, es gibt 3 Monate im Jahr für eine Bestatter, die ein bisschen mau sind. Und es gibt kein Handwerk, wo es nicht so ist. Ja, das hast du in allen Gewerken hast du da. So, und wenn denn jetzt diese maue Zeit ist, wie ich gerade so schön sage, dann musst du doch irgendwas zu tun haben, weil ich auch eine soziale Verpflichtung meinen Mitarbeitern gegenüber habe. Dafür hat es sich für mich alle Male gelohnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn einer so aus voller Brust sagt, das lohnt sich nicht, tja, dann frage ich mich, wie das sein kann. Für mich lohnt sich das alle Male. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, jeder, und ich unterrichte ja auch zum Beispiel viele Kurse, und glaub es mir, wenn ich 10 Leute in so einem Kurs habe, da sind aber 7 dabei, die den Unterschied wahrnehmen und das auch echt mal machen wollen. Ne? Also da freue ich mich echt auf die Zukunft. Und da muss ich wieder mal, wo sie ja alle immer so drüber maulen, über diese Jugend von heute, kennen wir von uns früher auch, diese Jugend von heute, die ich unterrichten darf. Ja, da gibt es hier und da welche, wo ich so denke, gut, schön, dass du da bist. Aber die Mehrheit, und das möchte ich jetzt auch mal sagen, die sind richtig proaktiv, die kannst du mitnehmen, die haben Bock auf so eine Geschichte, sei es auch ein Bestatter oder Thanatopraktiker. Darum mache ich das auch, weil auch dieses Unterrichten, wenn man jetzt immer von diesem Lohnen ausgeht, tja, auch das macht Spaß, gibt mir sehr viel, verdiene ich natürlich auch mein Geld mit, aber Fakt ist, wenn ich so sehe, was auf uns zukommt und wenn du mal überlegst, England, Frankreich, Schottland, Amerika, Belgien, wie viele Thanatopraktiker da gibt, da ist halt eigentlich ganz normal, dass der Bestatter auch diese Geschichten abdeckt. Ne? Und da freue ich mich drauf, dass das mal irgendwann hier auch so weit ist. Der Lukas, der Jüngste von mir, der ist ja jetzt fertig, hat nächste Woche die Abschlussprüfung. Und der sagte zu mir, und bis jetzt ist alles super gelaufen, wenn er die praktische hat, wird er sofort auch zum Thanatopraktiker angemeldet. Klar. Aus einem ganz einfachen Grund, weil er zu mir ganz klipp und klar sagt, das gehört für mich zusammen. Und da finde ich eine coole Geschichte. Und so denken übrigens viele junge Leute, ne? Weil ich mag, weil ich sehr mag.
Das ist ja cool, dass dein Sohnemann jetzt schon in den Endzügen ist. Also da müssen wir ihm ja nächste Folge...
Ja, hoffentlich ist er nicht in den Endzügen. Ne?
Ja, ich hoffe, also in den Endzügen seiner Ausbildung.
Ja, genau. Ne? Der hat das Zeugnis hat er schon bekommen von der Schule. Top, super. Da war ich sehr begeistert. Die Abschlussprüfung hat er jetzt geschrieben. Die theoretische, dann bekommt man ja, die Note bekommt man nicht. Man bekommt dann halt nur Bescheid, ob es weitergeht oder nicht. Und jetzt kommt nächste Woche dann die praktische und der brennt schon. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nicht, weil mein Sohn ist totaler Stoß. Wir bilden ja sehr viele aus. Und ich glaube, ich habe auch gerade von Münnerstadt den Auszubildenden erzählt, die so unterrichte. Das ist eigentlich die Mehrheit. Die ticken wirklich in der Mehrheit so und haben da echt Bock drauf. Ne? Also wird auch irgendwann der ist ja sowieso schon lange im Wandel. Aber ich freue mich auf die Zukunft, wenn ich sie miterleben kann noch. Das wird sich bestimmt noch viel ändern und viel machen, weil die haben schon echt was drauf. Respekt an alle Bestattungsfachkräfte, die in der Ausbildung sind, die es geschafft haben. Jetzt mal von meiner Seite, Hut ab, ich kann mich gar nicht so weit verneigen für eure Leistung. Weil man muss mal überlegen, für 26 Euro kannst du zum Ordnungsamt gehen, da bist du Bestatter. Und diese Menschen quälen sich 3 Jahre damit die diesen Abschluss haben, damit sie was können. Also der Unterschied sollte schon mal wahrgenommen werden.
Der sollte wahrgenommen werden. Also von Volker ein dickes Lob. Und ich finde ja aber auch, da darf ein Papa schon auch sehr stolz auf sein.
Ja, das bin ich, Aber auf alle Kinder von mir, die haben ja alle bei mir gelernt.
Genau,
ne?
Genau.
Bin ich natürlich richtig happy.
So, lieber Alex, wir gratulieren dir zu deiner Tasse. Und freuen uns sehr. Das ist nämlich ganz interessant, weil der Alex ist ja ein Berufskollege von dir.
Ach, schau mal an.
Also auf jeden Fall schreibt er, dass die Tasse doch gerne zu Bestattungen Keunicke gehen kann.
Ach, ich bin bekloppt. Mischa. Jetzt weiß ich auch, welcher Alex. Ja, das war mir klar. Grüß dich, Alex.
Schön.
Grüß dich, Mischa. Schön, freue ich mich.
Sehr
Bring
schön.
Ich höchstpersönlich vorbei, ihr Hübschen, da glaub mal dran.
Das wäre doch auch mal ein Angebot.
Ja, ja, doch, doch. Ich kenne die, der Michael Keunicke, der war ja mit mir in der Türkei. Der ist nämlich auch ein Desk, ja. Ist auch Prüfer, der liebt sein Handwerk genau wie ich. Muss mal gucken, wie der da zur Sache geht. Ich mag den, das ist ein cooler Typ. Alex natürlich auch.
Ja, also man merkt, du bist gut vernetzt. Lieber Volker, wir sind an dieser Stelle durch mit unserer vorletzten Folge vor unserer Sommerpause. Ich bin gespannt, was uns dann in der letzten Folge vor der Sommerpause beschäftigen wird. An der Stelle natürlich der Aufruf an euch. Bombardiert uns gerne weiter mit Fragen. Wie gesagt, die beste Frage wird hier immer ausgezeichnet mit einer Tasse. Da freuen wir uns drüber. Die hauen wir dann hier sehr gerne raus. Die erste Tasse geht an Alex. Viele Grüße nach Wesel. Und schreibt uns einfach über kein bisschen Totenstill. Ihr seid es gewohnt auf unserem Instagram-Account. Da findet ihr uns sehr schnell und da sind wir immer zugänglich und erreichbar.
Überanstrengt euch nicht bei der Hitze. Trinkt ausreichend. Jessie und ich, wir haben nicht viel lieber, dass ihr uns zuhört, wie da auf irgendeinem Tisch liegt und versorgt werdet. Passt auf euch auf. Bis dann. Ich wünsche euch was.
So sehen wir das. Genau. Macht's gut. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
Tschö.